Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Aber was tun wir jetzt? Die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit ist größer denn je. Wie können wir uns jetzt versammeln, wenn wir uns nicht versammeln können? Vielleicht beim Zuhören.
Genau. Schönen guten Abend. Mit diesem Ausschnitt aus einem unserer Hörspiele entstanden ist es während des ersten Lockdowns, jetzt zu hören bei den ARD-Hörspieltagen, und die finden diesmal ausschließlich online statt. Worum geht es noch in diesem Fazit? Natürlich um die Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir schalten gleich live nach Washington und sind mit dem Fotokünstler Thomas Demand verabredet. Er hat sich in einer frühen Arbeit intensiv mit dem Oval Office befasst, lebt und arbeitet seit Jahren in Berlin und Los Angeles. Außerdem sind wir in Wien. Nach dem gestrigen Terroranschlag und dem neuen Lockdown ist die Stadt nicht mehr dieselbe. Und Thomas Ostermeier von der Berliner Schaubühne macht einen radikalen Vorschlag für die Theater in diesem Corona-Winter.
Lasst uns die Wintermonate zumachen und das im Sommer kompensieren, dass wir den ganzen Mitarbeitern ihren Urlaub im Winter geben und im Sommer dafür durchspielen, in der Hoffnung, dass im Sommer wir ein bisschen besser zurechtkommen mit diesem Virus.
Mit der heutigen Präsidentschaftswahl in den USA gehe es darum, die Seele Amerikas zurückzubekommen, sagt die Demokratin Nancy Pelosi, Präsidentin des Repräsentantenhauses. Die amerikanische Nation werde darüber entscheiden, ob sie den Stimmen der Angst folgen wird oder die Hoffnung wählt. Wie steht es um den Kampf ums Weiße Haus? Je nach Zeitzone zieht sich die Wahl noch durch die ganze Nacht. Um 7 Uhr früh unserer Zeit schließen dann die letzten Wahllokale in Alaska. Für uns verfolgt der Kollege Markus Pindor diese Nacht. Guten Abend in Washington.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Es gab ja einige Staaten, die sowas wie das Zünglein an der Waage sind für Donald Trump und seinen Herausforderer Joe Biden. Zeichnet sich da zum jetzigen Zeitpunkt schon was Neues ab?
Nein, da gibt es bisher nur die Umfragen, die vor dem Wahltag gemacht wurden. Die Wahllokale in Florida und in Pennsylvania, das sind zwei sehr wichtige Staaten, die schließen hier um 8 Uhr hiesiger Zeit, das ist dann 2 Uhr nachts in Deutschland. Und diese beiden Staaten sind entscheidend. Und Florida wird relativ schnell ausgezählt sein, da haben wir bald ein Ergebnis. Da konnten nämlich die Briefwahlstimmen laut der Wahlgesetze dort schon in den vergangenen Wochen ausgezählt worden. In Pennsylvania wird es noch dauern, weil nach der dortigen Wahlgesetzgebung die Briefwahlstimmen erst nach dem Wahltag gezählt werden. Das kann aber noch 2 oder 3 Tage dauern. Jetzt sind beide Staaten aber entscheidende Ecksteine. Pennsylvania für Biden, Florida für Trump. Florida ist für Trump sogar noch wichtiger als Pennsylvania für Biden. Wenn Florida nicht an Trump geht, dann hat er eigentlich kaum noch eine gute Chance, tatsächlich eine Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen zustande zu bringen. Biden könnte das ohne Pennsylvania schaffen, aber es wäre deutlich einfacher für ihn mit Pennsylvania. Und dann muss man sich noch 2 andere Staaten anschauen, Arizona und North Carolina. Die werden auch relativ schnell ausgezählt sein. Das sind beides eigentlich republikanische Staaten. Aber sie sind in Reichweite der Demokraten. Das hat etwas mit demografischen Änderungen zu tun. Das hat etwas mit einer jüngeren Wahlbevölkerung zu tun. Mhm. Und das hat etwas mit der großen Wahlbeteiligung auch zu tun, die hier ist.
Wie geordnet oder auch nicht geordnet lief der Wahltag denn bislang ab? Also gab es Zwischenfälle?
Also es gibt hier schon Nervosität. Das merkt man auch ganz deutlich. Es ist hier, obwohl hier ein eigentlich normaler Arbeitstag ist, ist hier doch in Washington zum Beispiel eine merkwürdige Stille über der Stadt. Aber Zwischenfälle gibt es eben noch nicht. In der New Yorker und in der Washingtoner Innenstadt haben allerdings Geschäftsinhaber ihre Läden mit Brettern zugenagelt. Der Rodeo Drive, der berühmte in Beverly Hills, ist abgesperrt. Auch das Areal um das Weiße Haus ist abgesperrt, aber es gibt eben bislang keine Berichte über Zwischenfälle. Was es gibt, das sind Berichte, dass es an einigen Wahllokalen, nicht an allen, aber an einigen, lange Schlangen gibt. In North Carolina wurden deswegen die Öffnungszeiten verlängert. Und dieser Andrang, diese hohe Wahlbeteiligung, das ist eines der bemerkenswertesten Fakten dieser Wahl. Über 102 Millionen Stimmen sind bereits per Briefwahl und per Frühwahl abgegeben worden. Das sind mehr als 75% der Gesamtstimmen von 2016. Das muss man sich mal zu Gemüte führen. Und es wird insgesamt mit einer Wahlbeteiligung von 65% gerechnet. Und das wäre die höchste seit 1908. Und diese hohe Wahlbeteiligung, auf die zählen insbesondere die Demokraten, weil sie sich in der Regel zu ihren Gunsten auswirkt. Aber wir wissen ja alle, das amerikanische Wahlsystem ist so, dass es immer auf die Ergebnisse in den Einzelstaaten ankommt.
Trump und Biden haben sich beide heute noch mal bemerkbar gemacht, sind aufgetreten. Haben sie auf der Zielgeraden auch noch mal Corona als Thema genutzt?
Corona war hier die ganze Zeit natürlich ein Thema. Gerade die Demokraten haben es zum Thema gemacht. Es ist auch eine Pluralität der Wähler, fast 40%, die Corona als das wichtigste derzeitige Thema betrachten. Insofern hat Biden sich immer wieder darauf bezogen, hat gesagt, er habe einen Plan, er werde Corona angehen und Trump habe schlicht und ergreifend vor Corona, vor dem Virus kapituliert. Und heute hat dann Trump nochmal ausgeholt und hat Biden vorgehalten, er wolle die USA mit neuen Corona-Auflagen in einen Gefängnisstaat verwandeln zu wollen. Eine Stimme für Biden sei eine Stimme für Lockdowns, Entlassungen und Elend, sagte der Präsident. Das hat aber Biden gar nicht angekündigt. Das kann es geben unter Umständen. Aber er hat einfach angekündigt, im Falle seines Wahlsieges bei der Bekämpfung der Pandemie auf die Wissenschaftler zu hören. Und das hat Donald Trump ja erwiesenermaßen nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, er hat den Leiter der obersten Gesundheitsbehörde, die dafür zuständig ist, Fauci, kaltgestellt.
Ja, Wissenschaft statt Fiktion, hat Biden gesagt. Donald Trump hat mehrfach gefordert, der Sieger müsse noch in der Wahlnacht klar verkündet werden. Kann er doch gar nicht, bevor nicht alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind.
Also erstens hat der Präsident darüber überhaupt nichts zu sagen. Das steht ihm nicht an, er hat das nicht zu entscheiden. Das entscheidet auch nicht der Kongress, der Bundeskongress in Washington. Das entscheiden die Behörden der Einzelstaaten und das wird dirigiert von den Wahlgesetzen in den Einzelstaaten, die jeweils unterschiedlich sind. Und in Pennsylvania ist es zum Beispiel so, da haben die Republikaner bereits 6 Klagen geführt gegen die dortige Regierung in dem Bundesstaat. Und sie haben alle 6 Klagen verloren. Und der zuständige Lieutenant Governor, also der stellvertretende Gouverneur von Pennsylvania, hat gestern Abend nochmal gesagt, sollen Sie doch kommen und sollen Sie dagegen klagen, dass wir unsere Stimmen so auszählen, wie wir sie auszählen und immer ausgezählt haben. Sie werden sich dann auch wieder eine blutige Nase holen. Also da hat der Präsident viel Schaum geschlagen, aber das kann er eigentlich nicht. Er kann da nicht durchgreifen. Und im Übrigen ist es auch völlig normal, dass die Ergebnisse, die offiziellen Ergebnisse, erst mit Verzögerung feststehen.
Ja.
Wir haben das 2-mal gehabt in den letzten 20 Jahren, einmal im Jahr 2000, da hat es Wochen gedauert. Und im Jahr 2004 haben wir es auch noch mal kurz gesehen. Also das ist etwas völlig Normales, dass übrigens auch die Stimmen der Militärangehörigen auch nach dem Wahltag ausgezählt werden.
Markus Pindur beobachtet die Wahl in Amerika in dieser Nacht. Für uns besten Dank. Gewinnen ist leicht, verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich, auch das hat Donald Trump heute gesagt. Und wir bleiben beim Blick in die USA. Jetzt im Gespräch mit dem Künstler Thomas Demand. Er hat seit 10 Jahren neben seinem Berliner Atelier ein zweites Standbein in Los Angeles aufgebaut. Kurz vor dem Lockdown im Frühjahr ist er mit seiner Familie nach Berlin zurückgekommen und seitdem nicht mehr wie früher alle 14 Tage hin und her gependelt. Schönen guten Abend, Herr Demand.
Guten Abend.
Als Donald Trump vor 4 Jahren zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt worden ist, da haben Sie hier bei uns in Fazit gesagt, es habe die Dummheit gesiegt. Die ganze Welt werde zu spüren bekommen, wie sie der Dummheit und Ignoranz dieses Präsidenten ausgeliefert sein werde. Wie haben Sie diese 4 Jahre unter Trump erlebt?
Ja, also zurücknehmen muss ich, glaube ich, davon nichts. Ich habe die Niedertracht, mit der die Projekte verfolgt worden sind, die Trump inzwischen geliefert hat, die habe ich unterschätzt. Niemand hat sich ausdenken können, wie bösartig man Politik betreiben kann. Das hat auch, glaube ich, das deutsche Publikum erst in den letzten halben bis dreiviertel Jahr festgestellt. Aber vor Ort hat man doch gesehen, dass an jeder Kleinigkeit solche Unverschämtheiten und solche Bösartigkeiten am eigenen Volk vollzogen worden sind, wie man sich nicht für möglich gehalten hätte. Das andere, was mich doch auch überrascht hatte, war, wie viel in unserer Gesellschaft, in der amerikanischen noch mehr als in der deutschen, weil ich glaube, dass die deutsche Verfassung einfach sehr viel moderner ist und auch sehr viel geregelter ist, aber wie viel auf noch ein Gentleman's Agreement beruht, also dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht. Mhm. Das war mir nicht klar, wie sehr auch dann diese Exegese der Verfassung in Amerika, wie große politische Rolle die spielt. Und sehr oft waren viele von diesen Sauereien, die da geliefert haben, da gibt es gar keine Handhabe dagegen. Die war ganz offensichtlich moralisch verkommen und unter aller Kritik, aber sie war nicht illegal. Und das hat mich sehr überrascht. Was ich immer schon beobachtet hatte in Amerika, war, dass meistens die Republikaner das Land in den Graben fahren und dann die Demokraten den Scherbenhaufen übernehmen müssen, 8 Jahre brauchen, um das wieder einigermaßen aufzustellen. Und so wird es auch wohl diesmal sein, hoffentlich aber nicht in 8 Jahren, sondern nach 4 Jahren. Das ist natürlich ein Rekord.
Wie hat sich die Stimmung im kreativen Los Angeles verändert?
Total depressiv. Also als ich ankam vor 10 Jahren, 11 Jahren fast, müssen sich vorstellen, gehen Sie zum Abendessen und dann redet man erstmal eine halbe Stunde, wie man hergefahren ist und wie das Wetter war oder wie das Wetter wird und wie man wieder zurückfährt. Und so parliert man halt sich durch einen kurzen Abend. Und inzwischen war das einfach so die letzten 2, 3 Jahre, dass jedes Gespräch innerhalb von 5 Minuten auf Politik kam und sich die Leute einfach die erschütternden Details gegenseitig vorgelegt haben. Hast du das gehört? Hast du das gelesen? Und es wurde zunehmend deprimierter. Also nicht nur deprimierender, sondern auch die Leute haben das auch wirklich inzwischen den Mailverkehr, den ich aus Los Angeles kriege, die Leute entschuldigen sich die ganze Zeit ohne großen Grund, das ist ja nicht ihre Schuld, aber die wissen alle, dass das eine furchtbare Katastrophe ist und dass auch international die Staaten doch sehr viel an Respekt verloren haben. Das hat man gemerkt.
Ist das so in der Blase, sage ich jetzt mal, soll nicht despektierlich sein, ja, ja, in der Sie sich bewegen? Oder so wie hierzulande hat man ja den Eindruck, dass die Kulturszene mehrheitlich gegen Trump ist. Also wie ist das in den USA? Wie viel Gewicht haben Stimmen wie die von zum Beispiel jetzt Paul Auster und seiner Frau Siri Hüstwedt, die ja gerade kürzlich diese Initiative ins Leben gerufen haben, Writers Against Trump?
Ja, die haben in ihrer Blase sehr viel Einfluss und sie sind sozusagen das ist ein Bestätigungsraum, aber das ist ja auch das Problem. Man nennt es in Amerika heißen die Echo Rooms, glaube ich, Echo Chambers, und da ist es halt, man wird die ganze Zeit befördert, man seine eigene Meinung. Man hört aber selten von der anderen Meinung. Also man hört selten, es gab überhaupt keinen Austausch mehr. Ich kannte ein paar Leute, die Trump gewählt haben. Die reden heute nicht mehr drüber. Es ist auch wirklich schwierig. Also man muss sich wirklich darum bemühen, die Argumentation des sogenannten Gegners zu verstehen. Abgesehen davon, dass die Kunstwelt ja sowieso eher liberal ist, einfach schon per Definition liberal ist, weil sie das Neue sucht und die Veränderung. Gegenüber den Konservativen, die am besten wieder zurück ins 19. Jahrhundert wollen, die ist dann sowieso nicht sehr viel mit denen anzufangen. Aber man sieht so die Unterstützung, die Kreise, die Kunst unterstützen, sind ja durchaus konservative Kreise. Und die wurden sehr viel schweigsamer. Also da war viel weniger Austausch. Man hat das Thema auch vermieden in allen möglichen Gesprächen, weil man einfach niemanden beleidigen möchte, auch letztlich, ne?
Also würden Sie sagen, Donald Trump hat dafür gesorgt, dass sich die Menschen stärker politisiert haben?
Ja, absolut, hundertprozentig, und zwar vom ersten Tag an. Also man erinnert sich daran, es gab eben diese Frauendemonstration, die, glaube ich, war einen Tag oder 2 Tage nach der Inauguration. Da waren 750.000 Leute auf der Straße in Downtown L.A. Sowas hat man einfach noch nie gesehen, noch nie. Und wir sind dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, also mit dem Uber, und der Uber-Driver hielt es für eine Trump-Demo. Da sieht man auch, dass der Austausch von Informationen überhaupt nicht funktionierte. Mhm. Aber die Politisierung der Gesellschaft, insbesondere des Kunstzusammenhangs, der Kunstkontext, der Kunstwelt, hat enorm zugenommen. Wird auch gefordert, das Narrativ. Ich glaube auch, dass die Diskussion innerhalb der Kunstwelt sich radikalisiert hat, was hier auch nicht gut getan hat. Aber der Widerstand hat sich auf jeden Fall sehr viel mehr manifestiert, als ich das in Amerika vorher kannte.
Mhm. Sie haben sich ja schon sehr früh mit dem Weißen Haus auseinandergesetzt in dieser Serie Presidency. Mhm. Ich erzähle es den Hörerinnen und Hörern. Darin hat sich Thomas Demand schon 2008 mit dem Weißen Haus eben auseinandergesetzt. Er hat ein Modell des Oval Office gebaut aus Papier, Karton und Konfetti. Das Ganze anschließend fotografiert und wieder vernichtet. Das ist so ein typischer Arbeitsablauf von Thomas Demand. Wie haben, wenn Sie jetzt zurückblicken, diese Trump-Jahre Ihre künstlerische Arbeit beeinflusst?
Das zeichnet sich noch ab. Ich bin ja nicht so schnell mit solchen Sachen. Aber die Obama-Jahre waren sehr kontrollierte Bilder. Das war die haben ja sehr genau aufgepasst, welche Bilder sie in die Welt schicken. Ich erinnere nur an die Ermordung von oder das Liquidierung von Osama bin Laden. Da wusste man genau, was Bilder tun und wie sie rauskommen und was sie bedeuten können. Und da gibt's für den künstlerischen, also da gibt's für uns nicht so viel Raum, weil die Bilder bereits eigentlich alles Mögliche ausdrücken, was sie ausdrücken konnten. Mich interessierten natürlich eher so Bilder wie die erste Pressekonferenz von Trump, wo er sagte, er würde alles seinen Kindern übergeben und dann gefakte Aktendeckel irgendwie auf den Tisch legte, die ihm niemand öffnen durfte, wo dann bewiesen werden sollte, dass er alle seine Geschäfte eben an den Family Trust überträgt, was aber nie passiert ist. Und diese Idee von Fake, die sich durch diese ganze Präsidentschaft zieht, die als Fake als Lebensprinzip und auch als Moralprinzip, das fand ich natürlich schon, das ist für künstlerische Bearbeitung schon sehr viel reicher als dieser kontrollierte intellektuelle Zugang zur Welt, den Obama gepflegt hat.
Bin ich gespannt, was daraus entstehen wird, Thomas Demand.
Da sind schon ein paar entstanden, muss ich sagen. Also das waren schon fruchtbare Jahre, aber ich meine, es gibt auch Bilder, die uns im Kopf bleiben werden, die wirklich erschütternd sind nach wie vor. Also mir wurden Bilder zugespielt von diesen Kindergefängnissen in Texas. Das ist unvergesslich, wenn man dann sieht, wie kleine 6 Monate bis 2, 3 Jahre alte Kinder auf diesen Silberfolien, die man kriegt, wenn man bergsteigt, damit man sich unter Umständen im Notfall decken kann. Das ist das Einzige, was sie hatten, auf dem Boden liegend in Käfigen, in Maschendrahtkäfigen, in einer verlassenen Walmart. Und die Betreuer durften sie nicht anfassen, damit ja keine Bindung entsteht. Wenn man sowas sieht, dass die Regierung sowas verantwortet und dann auch noch diese Bilder zirkulieren, das ist unvergesslich. Solche Bilder werden bleiben und solche Bilder werfen auch kein gutes Licht auf die spätere Erinnerung an diese Präsidentschaft.
Welche Hoffnung haben Sie jetzt in diese Wahl? Ist Joe Biden eine wirkliche Alternative oder ist erstmal alles besser als die Wiederwahl von Donald Trump?
Ich glaube, ehrlich gesagt glaube ich, aber man liegt da natürlich immer falsch, dass das Ganze zusammenfallen wird wie ein Soufflé. Ich hoffe, also die Präsidentschaft von Trump, man hört es jetzt schon so an Tönen, die so vollkommen überzogen sind in den letzten paar Tagen, in den letzten Kundgebungen, dass das einfach verschwinden wird, wie er dachte, dass der Virus verschwinden wird. Wird das wie eine lange, düstere Grippe verschwinden? Ich hoffe, dass die Demokraten auch den Senat erobern, weil sonst geht dieser Kleinkrieg weiter. Wenn sie nur den Senat erobern, aber nicht die Präsidentschaft gewinnen, ist auch noch nicht alles vorbei, denn dann würden sie das Impeachment einfach nochmal durchführen und ihn auch wirklich aus dem Amt jagen. Es gibt genug Anlässe dafür. Insofern hoffe ich, dass es auf jeden Fall dieses Land wieder aus diesem Tunnel herausfindet. Es hat sehr starke Institutionen, es hat sehr und ein sehr hohes Level an Selbstachtung von dem Beamtentum dort. Es wird Jahre dauern, bis sie sich davon erholt haben, auch moralisch, auch innerhalb der Diskussion, innerhalb der Gesellschaft. Es wird ewig dauern, aber der Kompass, wenn der jetzt so umschwingt, wie alle sagen, dass er umschwingen wird, wird er auch einen moralischen Imperativ mit sich bringen, dass die Leute wieder gut zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Was ich fürchte, dass Trump jetzt schon verfolgt mit diesem, was Sie gerade ansprachen, mit diesem frühen Deklaration seines Wahlsiegs, ist ja, dass er im Grunde eigentlich die Mythologien für sein Nachleben bereits sät, dass er vom Amt betrogen worden sei und sowas. Also gefährlich.
Der Künstler Thomas Demand lebt und arbeitet in Berlin und Los Angeles, soweit Corona das zulässt. Es bleibt spannend, welcher Präsident den Auftrag bekommt, diese Pandemie jetzt zu steuern. Thomas Demand, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und nachreichen möchte ich noch, dass wir auch in unserer nächtlichen Tonart-Sendung weiter und wieder zu Markus Pindor nach Washington schalten werden. Es muss gespenstisch gewesen sein gestern in Wien, als es am letzten Abend vor dem Lockdown mitten im Ausgehviertel des ersten Bezirks und in unmittelbarer Nähe der Synagoge einen Terrorangriff gegeben hat. Nach jetzigem Stand sind dabei 5 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Attentäter. Inzwischen hat die Terrororganisation IS, der sogenannte Islamische Staat, die Tat für sich reklamiert. 22 Menschen wurden schwer verletzt, einige schweben in Lebensgefahr. Ich bin in Wien mit Markus Patka verbunden. Er ist Kurator am Jüdischen Museum der Stadt. Guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Ich erinnere mich daran, wie das war, als in Berlin das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz verübt wurde. Wer da im Theater saß, wunderte sich über die vielen Handys, die alle auf einmal klingelten. Am nächsten Tag waren wir in so einer Art Schockstarre, sehr still, sehr nachdenklich. Wie erleben Sie das jetzt in Wien?
Ja, sehr ähnlich. Es war ja gestern der letzte Abend vor dem Lockdown, der dann um 24 Uhr begonnen hat, hätte beginnen sollen. Es waren die letzten Vorstellungen in der Staatsoper und im Burgtheater, aber auch im Konzerthaus. Und es war schon eigentlich eben um 20 Uhr, 20.30 Uhr klar, dass dieser Terroranschlag passiert ist. Es wurden dann die Vorstellungen zu Ende gespielt und nachher sind die Direktoren fürs Publikum getreten in den Schlussapplaus hinein und haben eben informiert über die Lage und haben darum gebeten, das Haus nicht zu verlassen. Diese Häuser konnten dann erst nach Mitternacht quasi entfluchtet werden. Und sicherlich eine sehr unangenehme Erfahrung für alle, die dort waren. Ich habe das Ganze am Fernseher mitverfolgt. Da hat man wirklich die große Anspannung gespürt, weil es war die Rede, es gab verschiedene Gerüchte von Geiselnahme, von Sprengstoffgürtel. Heute, ja, in der Früh war denn die Situation die, man ist sehr erschöpft natürlich. Es sind ein bisschen viele Krisen auf einmal. Es ist die Klimakrise, die Corona-Krise, die zu einer Job- und Finanzkrise führt. Jetzt kommt die Terrorkrise zurück. Morgen früh haben wir vielleicht schlimme Zustände in den USA. Also es ist alles ein bisschen viel auf einmal.
Ja, ein kollektives Unsicherheitsgefühl, ein Gefühl aber auch der Verletzbarkeit, das man in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg so noch nicht erlebt hat, oder?
Sagen wir so, der letzte vergleichbare Terroranschlag liegt 40 Jahre zurück, fand damals aber auch genau an derselben Stelle statt, vor dem Gebäude der Kultusgemeinde, das glücklicherweise gut gesichert ist. Ob der Täter in das Gebäude eindringen wollte oder nicht, ist nicht bekannt. In jedem Fall ist in der Umgebung dort, ähnlich wie in Berlin, quasi eine Partymeile, ein schöner Altstadtbezirk und eine Bar drängt sich an die nächste. Und da hat er wild um sich geschossen. Was seltsam ist, ist die Rede von einem Täter, aber es waren 6 Tatorte und das innerhalb von 10 Minuten. Und ein Tatort ist doch ein bisschen weiter weg und dann müsste er dorthin gelaufen und zurückgelaufen sein. Das klingt alles noch ein bisschen unlogisch. Aber gut, das werden die nächsten Tage klären, die Ermittlungen.
Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einer Rede heute im Fernsehen von einem Angriff auf die freie Gesellschaft gesprochen. Das sei keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen, zwischen Österreichern und Migranten, sondern ein Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. Manche sagen, nirgends sei Wien so multikulti, so vielfältig wie um diesen Schwedenplatz herum, dort also, wo der Anschlag stattgefunden hat. Was meinen Sie? Wie wird das die Wiener Stadtgesellschaft verändern?
Österreich nennt sich ja gerne eine Insel der Seligen. Damit ist es wohl jetzt erst einmal wieder zu Ende. Ob es sich verändert wird, ich glaube, es hat die Corona-Krise jetzt schon so viel verändert, dass dieser Terroranschlag nachher vielleicht sogar vergessen sein wird, weil eben Corona jetzt uns wesentlich länger gefangen halten wird. Ja, aber natürlich ist es so, dass viele Menschen in Angst leben, natürlich auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die natürlich ein anderes Bedrohungsbewusstsein haben, die immer gewusst haben, dass so etwas passieren kann. Aber dass es jetzt wieder genau vor ihrer Haustüre passiert, dass dort Blut auf der Straße klebt, das ist doch wirklich ein Schock und ja, sehr erschreckend.
Der Täter hatte, wie gesagt, einen islamistischen Hintergrund, somit ja auch einen antisemitischen. Die Wiener Synagoge ist ganz in der Nähe der Tatorte, auch wenn sie anscheinend nicht das Hauptziel gewesen ist. Sie, Markus Patka, arbeiten ja als Kurator am Jüdischen Museum der Stadt Wien, sind selbst nicht Teil der jüdischen Gemeinde, haben aber enge Beziehungen zu Kollegen und Bekannten. Was konkret haben Sie von denen heute gehört?
Einerseits hat die Polizei ja gesagt, dass niemand in den ersten Bezirk kommen soll. Deswegen war auch bei uns das Museum geschlossen. Auch die Kultusgemeinde hat alle ihre Teilinstitutionen, also wie Schulen bis hin zum privat geführten Supermarkt, waren heute geschlossen. Einerseits aus Trauer natürlich, aber andererseits auch, weil es ja doch die Gefahr von Nachahmungstätern gibt. Vielleicht nicht gleich, aber in den nächsten Tagen, vielleicht auch in einer anderen österreichischen Stadt. Also ich würde sagen, man ist gefasst, aber man fürchtet sich ein bisschen, ja.
Die Stadt Wien nach dem Terroranschlag gestern Abend, beobachtet von Markus Patka, Kurator am Jüdischen Museum der Stadt. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Nora Hofbauer.
Theaterintendant Ulrich Kuon gibt sein Ehrenamt nach einer Amtszeit ab. Das teilte der Deutsche Bühnenverein mit. Kuon ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und stand seit 2017 an der Spitze des Verbandes. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger soll nun per Brief gewählt und zur Jahreshauptversammlung am 21. November vorgestellt werden. Wegen der Pandemie findet das Treffen digital statt. Das Berliner Verwaltungsgericht hat das in der Corona-Verordnung vorgesehene Konzertverbot des Berliner Senats bestätigt. Einen Eilantrag zweier Pianisten gegen das Verbot wies das Gericht zurück. Die Musiker wollten damit ein geplantes Konzert heute Abend im Apollo-Saal der Staatsoper unter den Linden durchsetzen, wie das Gericht mitteilte. Das Verbot dient dem Gericht zufolge gemeinsam mit anderen Vorschriften dem legitimen Zweck, Neuinfektionen mit der Krankheit Covid-19 so weit als möglich vorzubeugen. Die neue Verordnung gilt seit dieser Woche und schreibt neben dem Verbot der Konzerte unter anderem auch vor, dass Museen, Kinos oder Restaurants im November schließen müssen. Dagegen liegen beim Verwaltungsgericht noch mehrere Dutzend Eilanträge vor. Wann über diese entschieden wird, ist noch unklar. Der literarische Nachlass des ungarischen Schriftstellers Peter Esterházy geht in die Verantwortung der Akademie der Künste in Berlin über. Als europäischer Intellektueller habe er zeitlebens den Dialog mit Kulturschaffenden aus unterschiedlichsten Bereichen gesucht, hieß es von der Akademie. Das Archiv umfasse Material aus der Zeit von 1968 bis 2016, darunter die Manuskripte sämtlicher Werke Esterházys mit Entwürfen und Vorstufen sowie Arbeitsnotizen, die einen Einblick in die Arbeitsweise des Autors ermöglichen.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/fazit.
An diesem Donnerstag sollte an der Berliner Schaubühne eine neue Inszenierung von Thomas Ostermeier Premiere haben, mit dem Schauspieler Joachim Meyerhoff in der Titelrolle. Das Leben des Vernon Subutex, Teil 1, die Bearbeitung des Romans der Französin Virginie Despentes. Meyerhoff spielt einen Mann, der seinen Job als Plattenhändler verliert und damit seine bürgerliche Existenz. Eine Bedrohung, die durch die Corona-Pandemie von vielen nachempfunden werden kann, auch von den Theatermachern selbst, die nun zum zweiten Mal kurz vor der Premiere für mindestens einen Monat schließen müssen. Thomas Ostermeier ist nicht nur Regisseur, sondern seit 1999 auch der künstlerische Leiter der Schaubühne. Guten Abend.
Hallo.
Sie wollten mit Vernon Subutex einen fetten barocken Abend auffahren, 4 Stunden lang mit Live-Musik, eine Riesenparty mitten in der Pandemie. War Ihr Impuls so ein jetzt erst recht, ein Fest des Lebens inmitten der Krise?
Ja, das hat bestimmt eine große Rolle gespielt. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Live-Musikbereich. Bevor ich mit Theater angefangen habe, war ich ja Musiker in Berlin und habe sehr viele Musikerfreunde und deswegen auch die Zuneigung zu dem Roman. Und ich vermisse besonders in Berlin auch Live-Musik und Clubs. Wir haben uns mit unserer Band eben auch überlegt, dass es was Besonderes ist, den Zuschauern im Moment Live-Musik zu zeigen. Mhm. Das wäre gegangen bei uns, weil die Musiker auch zweimal die Woche getestet werden, so wie unsere anderen Beteiligten, und wir im Saal die Abstände eingehalten haben. Und wir haben unseren Hauptsänger Taylor Savey, aber auch alle anderen, die singen an dem Abend, Ruth Rosenfeld singt auch mehrere Lieder, 4 Meter von der Rampe weg positioniert. Also wir haben alles eingehalten, um so ein Live-Erlebnis möglich zu machen.
Ja, Aufmunterung brauchen wir ja irgendwie gerade. Freude rauscht, danach sehen sich viele. Hat man das denn auch bei den Proben gespürt, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler dieses sich ausleben besonders genossen haben?
Also Das war eine sehr besondere Produktion oder ist immer noch eine sehr besondere Produktion, weil da einfach die Chemie stimmt und das passiert so alle 7, 8 Jahre mal, dass man so eine Truppe zusammen hat, wo man das Gefühl hat, oh, durch eine große Fügung des Schicksals sind da sehr unterschiedliche Menschen zusammengekommen, die aber sich sehr solidarisch untereinander verhalten, die ganze Zeit im Zuschauerraum sitzen, wenn der andere spielt, zugucken, die anderen ermutigen, ermuntern. Und das ist ein sehr heterogenes Ensemble gewesen auf den ersten Blick, weil von Hevin Tekin von der Schauspielschule UDK, die erst im dritten Studienjahr ist, bis hin zu Joachim Meyerhoff, war die ganze Range vorhanden. Und trotzdem ist das ein richtig tolles Ensemble mit fast schon familiären Zügen, wie die miteinander umgehen. Deswegen hatten wir eigentlich eine schöne Zeit.
Ja, und jetzt diese Vollbremsung. Proben Sie weiterhin auf eine imaginäre Premiere?
Naja, es ist ja schon die zweite Vollbremsung. Die erste Premiere sollte am 5. Mai sein und wir sind 5 Wochen vor der ursprünglich geplanten Premiere in den ersten Lockdown gegangen. Jetzt ist es der zweite, der wieder unsere Premiere erwischt. Und natürlich ertappe ich mich bei der Frage, soll ich denn jetzt wirklich nochmal alles umschmeißen und für den Dezember planen? Das versuchen wir im Moment, die Aufführung noch im Dezember reinzuschieben, obwohl wir im Dezember schon Simon Stone und Simon McBurney mit 2 neuen Arbeiten haben. Und frage mich natürlich, macht das Sinn vor dem Hintergrund, dass ja schon gemunkelt wird, dass im Dezember auch nicht wieder aufgemacht wird. Also diese Unsicherheit, dieser Wellen des Lockdowns, Leid, die sind für das Theater einfach nicht gut. Da wäre es besser, wenn man sagen würde, Leute, oder das wäre zumindest mein Vorschlag, lasst uns die Wintermonate zumachen und das im Sommer kompensieren, dass wir den ganzen Mitarbeitern ihren Urlaub im Winter geben und im Sommer dafür durchspielen, in der Hoffnung, dass im Sommer wir ein bisschen besser zurechtkommen mit diesem Virus.
Wo haben Sie diesen Vorschlag eingebracht?
Bei Ihnen im Deutschlandfunk. Nein, das werde ich auch nochmal ventilieren in den verschiedenen Runden. Morgen haben wir eine Intendantenkonferenz, da werde ich das auch nochmal vorschlagen.
Für die Schaubühne ist der Lockdown ja auch besonders hart, weil ein Großteil Ihrer Einnahmen erwirtschaften Sie ja durch internationale Kooperationen und Gastspiele. Also New York, London, Paris, Asien, all diese Kooperationen sind derzeit nicht mehr realisierbar. Was genau bedeutet das für Ihren Wirtschaftsplan?
Naja, im Moment bedeutet das, dass wir hinkommen, weil wir diese Segnung des Kurzarbeitergeldes haben. Das muss man wirklich sagen, das rettet uns im Moment das Leben. Schwierig wird es dann, wenn die akute Pandemie vorbei ist, wir aber mit den Nachwehen dieser Jahrhundertkatastrophe zu tun haben, nämlich mit leeren öffentlichen Haushalten. Und es gibt jetzt schon die Aussage der Berliner Kulturpolitik, dass sie verstehen, dass wir ein Problem haben, weil wir nicht damit rechnen können, dass die Gastspieltätigkeit sofort wieder aufgenommen werden kann, aber dass sie uns da nicht helfen können. Und da steht uns das Wasser dann spätestens Herbst 21, Frühjahr 22 bis zum Hals als Institution oder als Theater.
Der Rechtsanwalt und Kunstförderer Peter Raue hat gestern Abend hier in Fazit erläutert, welche Möglichkeiten es vielleicht geben könnte, dass private Kulturinstitutionen gegen diese Maßnahmen klagen. Das wäre ja für ein Haus wie die Schaubühne, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht möglich, oder?
Nee, das ist nicht möglich, weil wir zu einem großen Teil von der Stadt subventioniert und finanziert werden und wir können nicht gegen unseren Zuwendungsgeber klagen.
Also im Winter schließen und den Sommer über durchspielen, das ist Ihr Plan B, ja?
Dafür muss man natürlich eine Mehrheit bekommen, weil dafür muss man die Kulturpolitik davon überzeugen oder vielleicht sogar die Bundespolitik, dass dieses On and Off die Leute zermürbt, dass es Arbeitsbeziehungen unnötig belastet, weil wir fliegen Leute aus England ein und da lassen die anfangen zu proben. Die können im Fall von Simon McBurney wochenlang ihre Familie nicht sehen, weil sie nicht rein und raus fliegen können, so wie sie es sonst machen oder mit dem Zug fahren, so wie Katie Mitchell das macht. Und die wissen gar nicht, ob es eine Premiere gibt und ob die Arbeit nicht dadurch beschädigt wird, dass sie premierenreif ist, aber 3, 4 Monate nicht rauskommt. Auch Verträge, die man eingeht mit Honorarkräften, mit freien Kräften, mit Bühnenbildern, mit Kostümbildern und so weiter, das ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, wenn man es da nicht rausbringen kann. Und ich würde eben dafür werben, dass man sagt, wenn wir schon im späten November absehen können,
dass der Dezember auch wieder zu ist, dann würde ich dafür werben, zu sagen, okay, wenn der Dezember zu ist, dann lasst uns doch bitte auch gleich noch Januar, Februar zulassen und dafür im Sommer spielen.
Jetzt bleibt die Schaubühne erstmal geschlossen. Im November wird es wieder Online-Programme geben?
Ja, kann man auch schon im Instagram-Account sich angucken, was kommt, und kann auch auf unserer Webseite gucken, was kommt. Wir haben eine Änderung. Wir machen die Aufführungen nicht mehr wie beim ersten Mal von 18 bis 24 Uhr, sondern wir lassen sie über 3 Tage stehen. Dafür ist es dann nur eine Aufführung, die 3 Tage online ist. Aber das ist eine Antwort auf unsere ganzen Zuschauer im fernen Asien oder im fernen Nord- und Südamerika, weil die sich immer beschwert haben, dass das bei ihnen keine guten Zeiten sind. Yeah. Sie kommen gerade von der Arbeit nach Hause in New York und dann geht das Online-Programm schon wieder offline mit 6 Stunden Zeitunterschied. Und so versuchen wir alle mitzunehmen, weil wir haben mit unserem ersten Online-Programm immerhin 650.000 Zuschauer weltweit erreicht. Und das ist schon was Besonderes und hat uns auch nochmal gezeigt, wie viele Zuschauer wir in der ganzen Welt haben durch unsere viel Gastspieltätigkeit in der Vergangenheit.
Thomas Ostermeier, künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, bitteschön, bitteschön.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Eine Hörspielkomödie über 2 Frauen in Dresden ist einer der großen Earcatcher bei den diesjährigen ARD-Hörspieltagen.
Als er noch zu Hause zu friemeln hatte, da ging's. Aber dann plötzlich Pegida. Und was soll ich dir sagen? Wie ausgewechselt der Mann.
Ja, die lieben es zu hassen, das ist doch der Punkt.
Ja.
Die sind nicht einfach nur blöde, die sind einfach froh, dass es jemandem noch schlechter geht als ihnen.
Genau, genau.
Ja, und das soll bitte, bitte, bitte so bleiben.
Und da freut man sich doch als Frau, also für den Mann.
Die Entgiftung eines Mannes werden wir gleich noch mehr drüber erfahren, wenn wir nämlich über die ARD-Hörspieltage reden. Bis zum kommenden Sonntag finden sie diesmal ausschließlich digital statt, das größte Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum. Viele Produktionen stehen schon seit Ende Oktober online, aber heute Abend wäre die klassische Eröffnung gewesen und ab heute diskutiert die Jury. Eckehard Skorupa leitet beim Südwestrundfunk in Baden-Baden die Abteilung Kulturelles Wort und organisiert die ARD-Hörspieltage. Guten Abend, Herr Skorupa.
Guten Abend.
Jetzt könnte man ja denken, Hörspieltage online, so what? Es geht ja eh nur ums Hören, das kann ich auch prima zu Hause machen. Was aber ist der Mehrwert von einem Hörspielfestival vor Ort, so wie es in Karlsruhe ja eigentlich geplant war?
Ja, vor Ort ist im Grunde genommen das Wichtigste bei den ARD-Hörspieltagen. Dort begegnen sich die Menschen, die sich sonst, wenn sie hören, eigentlich nicht begegnen. Also die Macher und die Hörer, die Jury und die Regisseure, Dramaturgen. All das, nämlich die Gespräche offen zu führen und nicht hinter verschlossenen Türen oder nicht im stillen Kämmerlein, das ist eigentlich sozusagen der Markenkern der Hörspieltage. Und es ist natürlich jammerschade, dass wir das in diesem Jahr nicht tun können.
Haben Sie dafür andere Formate gefunden, digital entwickeln können?
Ja, soweit uns die Zeit noch reichte dazu. Wir hatten von Anfang an geplant, ein hybrides Festival auf die Beine zu stellen. Aber hybrid, das hätte bedeutet, dass wir einen Teil doch vor Ort haben müssen, die Jury vor Ort haben müssen und ein paar andere Präsentationen vor Ort haben müssen. Wir hätten es dann ohne Publikum gemacht, aber doch im Netz übertragen. Aber selbst diese Möglichkeit ist durch die verschärfte Corona-Situation nicht mehr realisierbar gewesen. So haben wir uns jetzt ganz verlagert. Und was wir noch online anbieten können, ist nicht ganz wenig. Aber es ist, wie gesagt, nicht das, was die Hörspieltage an sich auszeichnet. Es sind alle Stücke, alle Wettbewerbsstücke und viele Produktionen darüber hinaus im Netz zu hören. Das Publikum kann über die Wettbewerbsstücke abstimmen, einen eigenen Preis, den Publikumspreis der Hörspieltage vergeben. Und wir haben zu den Stücken wenigstens einen kleinen Zipfel von Gesprächen doch noch im Netz abbilden können. Wir haben nämlich mit allen Machern der Wettbewerbsstücke Gespräche geführt über die digitalen Techniken, also Videokonferenzen. Und ich muss sagen, die sind erstaunlich gut geworden und sehr authentisch. Und man kommt den Machern auch auf diese Weise doch sehr nahe.
Mhm. Lassen Sie uns über die Inhalte sprechen. Welche Themen sind in diesem Jahr im Hörspielbereich besonders stark?
Also ich finde, insgesamt ist es ein besonders guter, abwechslungsreicher, vielschichtiger Jahrgang, Wettbewerbsjahrgang. Wie in jedem Jahr gibt es nicht ein oder zwei Themen, die ganz im Vordergrund stehen. Mal mit Ausnahme vor 2, 3 Jahren waren es sehr viele Themen, die mit den Migrationsbewegungen zu tun haben. Das ist diesmal nicht der Fall. Sehr unterschiedliche Dinge. Es gibt ein Stück, das sich in die Nazizeit zurückbewegt, dem Schicksal eines Schauspielerehepaares folgt. Es gibt einen Rückblick auf diesen furchtbaren Brandanschlag in Solingen. Ein Stück, das wirklich enorm unter die Haut geht. Türkenfeuer heißt es, eine WDR-Produktion. Es gibt ein Stück über zwei famose, berühmte Mathematikerinnen, die 100 Jahre voneinander entfernt gelebt haben. Eine Russin und eine iranische Mathematikerin. Eigentlich ein sperriges Thema, aber doch ein Stück, ein Biopic, würde ich sagen, in Klammern. Ein Stück, das sehr viel über die Rolle von Frauen in der Wissenschaft erzählt. Es gibt ein schräges, absurdes Stück, das bei den Hörspieltagen 2018 einen ersten Teil hatte. Damals hieß die Produktion Alles Rumi, jetzt heißt sie Alles Tatami von Christine Wunicke. Ein Stück, bei dem zwei Männer versuchen, in den Mittagsschlaf zu finden, was aber überhaupt nicht gelingt. Schräg, komisch, urkomisch, situationskomödiantisch. Es gibt eine Komödie über zwei Frauen, die sich bei den Montagsdemos in der Wendezeit in Dresden kennengelernt haben und sich jetzt wieder begegnen und eine seltsame Geschichte zu erzählen haben, nämlich die Geschichte, die Entgiftung eines Mannes heißt. Der Mann der einen, inzwischen bei Pegida, möchte gern transparent drucken lassen und die andere, die inzwischen eine Druckerei hat, soll es drucken. Und sie weigert sich und beide kommen überein, dieser Mann kann doch nicht so bleiben, wie er ist. Man muss ihn sozusagen von diesem rechten Gedankengut entgiften. Sehr komisch, sehr witzig und keineswegs nur nach rechts schielend und austeilend, sondern auch nach links. Also ein großes Spektrum, sehr schöne Stücke darunter. Auch Stücke, die mit Corona zu tun haben, aus der Corona-Situation im März entstanden sind. Ein Stück von DLF Kultur, Mein hohles Herz, singt Lieder der Versammlung. Ein Stück, das mit dem Abstand zu tun hat. Mhm. Also ein großes, breit gefächertes Angebot mit vielen interessanten Dingen.
Wir haben das neulich beim Prix Europa gehört, dass sich im Feature-Bereich die erzählenden Autorinnen und Autoren immer stärker subjektiv einbringen. Gibt es da im Hörspielbereich eine vergleichbare Entwicklung oder was beobachten Sie an ästhetischen Trends, an neuen Entwicklungen und Impulsen?
Also beim Feature ist das meines Erachtens schon sehr viel länger der Fall, nicht erst in den letzten Jahren, sondern die Feature gerade aus dem skandinavischen Raum haben immer schon sehr subjektiv von den eigenen Geschichten erzählt. Auch im Hörspiel ist es diesmal zu finden. Es gibt Stücke, die auch sehr stark autobiografisch oder aus der Situation heraus entwickelt worden sind, in der sich die Autoren, Verfasser befanden oder befinden. Aber man kann nicht sagen, dass das ein Trend ist. Ich glaube, es gibt diesen eindeutigen Trend nicht. Also da könnte ich aus dem Jahrgang des aktuellen Jahres, aber auch aus den Jahrgängen der letzten Jahre nicht sagen, es geht in solche oder in solche Richtung. Ich glaube, da gibt es einen gewissen Unterschied zum Erzählen im Feature-Bereich. Also das Spektrum und die Erzählgegenstände im Hörspiel sind doch vielleicht noch ein Stück weit weiter gefasst.
Die ARD-Hörspieltage. Sie sind bis zum kommenden Sonntag online zu erleben. Man kann sich an der Wahl des Publikumspreises beteiligen und alle weiteren Preisträgerinnen und Preisträger werden dann am Samstag bekannt gegeben. Natürlich auch hier bei uns im Programm. Eckehard Skorupa vom Südwestrundfunk richtet die ARD-Hörspieltage aus. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Und wir kommen nochmal zurück zur Frage, wer was und vor allem wann zur amerikanischen Präsidentenwahl zu sagen hat. Die Kulturpresseschau von Arno Orzesek.
Mit einem beliebigen Tag ist es ja so. Man trifft ihn Stunde um Stunde immer weiter westlich an, weil sich die Erde halt in einer bestimmten Richtung um sich selbst und um die Sonne dreht und dabei immerzu unter dem Tag weg. Für hiesige Zeitungen hat das alle 4 Jahre missliche Folgen. Sie müssen ihre Seiten füllen, während die Wahlen in den USA gerade anlaufen und allmählich westwärts ziehen. Liegen die Blätter dann am nächsten Morgen auf dem deutschen Frühstückstisch, steht da nichts über den Wahlausgang drin, während Radio, Fernsehen und Internet gar kein anderes Thema kennen. In dieser prekären Situation flüchtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung in den Konjunktiv und verkündet, die Vereinigten Staaten könnten heute einen neuen Präsidenten haben. Tja, das könnte man so sagen. Doch eigentlich geht Nina Rehfeld nicht davon aus, dass die Sache entschieden ist. Von einer angespannten Stimmung im Wahlamerika zu sprechen, das wäre ein Understatement. Election Anxiety, Wahlangst, ist das Wort der Stunde. Niemand, mit dem man auf der Straße unter Freunden im Supermarkt spricht, scheint davor gefeit. Denn der zermürbende Kampf um die Präsidentschaft wird nach Expertenmeinung kaum am Wahlabend, also gestern, oder auch am darauffolgenden heutigen Tag entschieden sein. Und überall malt man sich aus, welches Chaos die Abwesenheit einer deutlichen Mehrheit nach sich ziehen könnte. Wir lesen schon ziemlich lange Zeitung, aber die Formulierung am darauffolgenden heutigen Tag haben wir noch nie gelesen. Irgendwie ist da die Erdumdrehung mit drin. Toll. Die Tageszeitung Die Welt, ebenfalls in der Gestern-Heute-Zwickmühle, titelt ironisch And the winner is... Allerdings nicht im Feuilleton, sondern auf Seite 1. Kundige Redakteure haben je ein Foto von Trump und Biden in 5 Streifen geschnitten und zebrastreifenartig verbunden. Auf Bidens Hinterkopf folgt Trumps Nase, auf Bidens Schläfe folgen Trumps Krähenfüße und so weiter. Die Welt verspricht, mit dieser Titelseite haben Sie definitiv ein Foto des Siegers und eines des Verlierers in der Hand. Schneiden Sie einfach das Foto aus und falten Sie es entlang der vertikalen Linien. Je nachdem, aus welcher Richtung Sie das Bild dann betrachten, sehen Sie entweder Donald Trump oder Joe Biden. In der Kita, und das spricht nicht gegen die Welt, käme so etwas sicher auch gut an. Doch zum Bild der Frau. Unter diesem Obertitel untersucht die Süddeutsche Zeitung, wie sich Museen um die Sichtbarkeit von Künstlerinnen bemühen. Karin Janka bespricht die Ausstellung Invitadas, ungebetene Gäste im Madrider Prado, und spießt zunächst den Missstand auf. Wenn Männer Frauen malen, sind diese Frauen meistens nackt, verrückt oder gerade dabei, etwas wirklich Langweiliges zu tun, sticken zum Beispiel. Die Rollenverteilung war jahrhundertelang klar. Männer malen, Frauen werden gemalt, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Museen und Maler waren Komplizen bei der Unterdrückung weiblicher Kreativität. Mit Invitadas will der Prado im eigenen Haus den Umkehrschub einleiten, was nach Meinung der SZ-Autorin Janka gelingt, nach Ansicht der spanischen Kritik eher weniger. Auf derselben SZ-Seite bedenkt Katrin Lorch vor dem Hintergrund einer Londoner Ausstellung die wechselhafte Rezeption der Barockmalerin Artemisia Gentileschi. Dass sie psychologisch aufmerksam und unerhört kühl operiert, übersahen Generationen. Bis es die feministischen Künstlerinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren, die einforderten, dass sich die Kunstgeschichte und die Museen auf die Suche machen nach Frauen wie Gentileschi, die jetzt endlich nicht nur erforscht und ausgestellt, sondern durch Ankäufe verbindlich in den Kanon aufgenommen werden. Sollte es einen Filmkunstkanon geben, Tilda Swinton hätte darin ihren Platz sicher. Entsprechend große Worte findet die Neue Zürcher Zeitung zu Swintons 60. Geburtstag. Sie kann vor der Kamera alles sein. Selbst wenn man sie nicht erkennt, ist sie unverkennbar. Es wird sicher nie vorkommen, doch sollten Sie bei unserer Presseschau jemals mit dem Schlaf kämpfen, beten Sie am besten das Stoßgebet, das der SZ als Überschrift dient. Erlöse uns von dem Dösen.
Arno Ozesek hat's gemacht mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit in dieser spannenden Wahlnacht. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.